Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Medientag.
Hallo, ich bin Tim. Ich würde an dieser Stelle gerne eine kleine Wette mit euch abschließen. Ich wette, dass ihr nach der Sendung heute sagt, ein Glück, dass an den nächsten Tagen das Wetter nicht so großartig ist. Hoffentlich regnet es die ganze Zeit. Wir haben heute nämlich ganz viele Sachen im Angebot, die drinnen Spaß machen und wo einem egal sein kann, was der Herbst draußen macht. Zum Beispiel Kino. Wir sagen euch, wie der neue Film Burg Schreckenstein ist. Da geht es um Stefan, der neu in ein Internat kommt und eigentlich findet er die Schule erst einmal ganz dufte.
Cool, echt? Cool. Ich habe gesehen, hier gibt es nirgendwo eine Heizung.
Deswegen muss hier jeder von uns ab September jede Woche 2 Stunden Brennholz hacken. Ist gut für die Schulter- und Bauchmuskeln.
Ja, und das ist übrigens nicht die einzige Überraschung, die auf Burg Schreckenstein auf Stefan wartet. Was er dort alles erlebt, das hört ihr später. Außerdem stellen wir euch heute die neuesten Spiele von der Spielemesse in Essen vor. Unser Kakadu-Reporter, der war dort unterwegs, hat alles ausprobiert und sagt uns jetzt, welche Spiele besonders toll sind. Und neuen Lesestoff, den haben wir auch für euch. In dem Buch kommen magische Steine vor. Wobei, da melden sich gerade schon die ersten Zweifler, die sagen, hallo, magische Steine? Was soll das denn sein?
Ich finde, magische Steine gibt es nicht.
Kann ja sein, dass der eine findet die total magisch und der andere nicht und so.
Ich glaube, magische Steine sind eher so eine Fantasiesache.
Ja, was es mit den magischen Steinen auf sich hat, das hört ihr gleich hier beim Kakadu im Deutschlandradio Kultur.
Eugenia.
Fee Eugenia kann zauberhaft Gitarre spielen und Tee kochen. Das ist doch schon mal was, oder? Noch mehr Zauber gibt es in dem Buch, was euch jetzt Maria, Jannik, Kolja und Yves Schmidt vorstellen. Das Buch heißt Greta und die magischen Steine. Ausgedacht hat sich die Geschichte Paul Maar, genau der, der auch das Sams erfunden hat. Mal hören, wie magisch sein neues Buch ist.
Es gab eine Zeit, da war es in den Dörfern nicht nur in der Nacht, sondern auch am Tage still. Man hörte die Menschen sprechen, hörte den Gesang der Vögel und ab und zu das Muhen einer Kuh. Mehr nicht. Und in jener Zeit, als es noch hilfreiche Zwerge, Hexen und bestimmt auch Geister gegeben hat, ist sie geschehen, die Geschichte von Greta.
Greta lebt mit ihrer Mutter allein in einem Dorf. Sie haben einen kleinen Garten hinter ihrem Haus und eine einzige Kuh.
Es war damals viel die Rede von einem Goldland jenseits dem Meer und der Vater wollte halt dahin, wie auch andere Matrosen auf Schiffen und der ist nie mehr wiedergekommen. Und dadurch mussten sie alles verkaufen, was sie davor hatten.
Greta geht in die Schule und sie ist halt nicht so wohlhabend, wie wir heute sind, sozusagen.
Eines Tages klopfte eine alte Frau an die Tür des Hauses von Greta und ihrer Mutter, eine Bettlerin und Landstreicherin, wie es schien.
Also auf dem Bild sieht man die Frau und sie hat eine spitze Nase, dünne Haare, die jetzt weiß sind und einen Mantel, der aussieht, als ob er aus 1000 Federn gewebt ist, weiße auch.
Mir kommt sie vor wie so eine Hexe, aber auch irgendwie nicht.
Sie bat um einen Becher Milch, den sie aber nicht bezahlen konnte. Gretas Mutter tat es sehr leid, aber weil sie selbst so arm seien, könne sie die Milch nicht verschenken. Wasser wollte die Alte nicht, etwas Weißes sollte es sein.
Greta hat die alte Frau zu sich am Hintereingang gewunken und ihr das Glas Milch gegeben, kostenlos.
Sie hat das ganz heimlich gemacht und dann hat sie Greta noch auch irgendwas in das Ohr geflüstert.
Dass der Vater weggegangen ist und Greta hat gefragt, woher weißt du das? Und die Alte hat dann auch noch gesagt, dass Greta ihn vermisst und dann sollte Greta zum Meer gehen und die alte Frau hat ihr einen weißen Stein gegeben.
Und dann sagte sie, die anderen wirst du noch finden.
Und sie hat noch gesagt, wenn du deinen Vater nicht suchst, dann findest du ihn nicht.
Was würdet ihr an Gretas Stelle machen?
Ich würde ihr einfach mal glauben und zum Meer gehen und dann die Steine suchen.
Aber welche Steine soll ich denn finden? Das weiß ich ja nicht. Also werde ich erstmal auf irgendwelche Anzeichen warten oder so.
Ich würde zum Meer gehen, weil das irgendwie so dann ein Abenteuer wäre.
Also Greta hat die ganze Nacht lang gegrübelt und ist dann morgens tatsächlich losgezogen Richtung Meer. Ein Zettel für die Mutter hat sie natürlich hingelegt und den weißen Stein, den hat sie mitgenommen. Sie ist lange gelaufen und irgendwann war sie am Meer. Dann wusste sie nicht so richtig, was sie machen sollte und irgendwann spät abends ist sie dann eingeschlafen. Am nächsten Morgen lag eine große weiße Feder ganz dicht neben ihr im Sand. In der folgenden Nacht versuchte Greta nicht einzuschlafen. Das war gar nicht so einfach. Aber plötzlich sah sie einen großen Vogel heranfliegen.
Also der hat auch so eine wirbstehenden Haare, wie die Frau auch. Und hätte ja sein können, dass sie die Frau in den verwandelt hat.
Und die Augen sehen irgendwie auch so ein bisschen menschlich aus.
Und dieser Vogel hat Greta dann auch verraten, was sie tun muss, um ihren Vater wiederzusehen. Ja, da war dann wohl doch Magie im Spiel.
Am Ende findet sie ihren Vater doch und sie gehen nach Hause und es geht alles gut aus.
Mir hat sie gut gefallen, die Geschichte. Ja.
Also ich finde irgendwie, dass, Gold ist ja eigentlich gar nicht so wichtig, weil wenn der Vater das, kann er auch wieder arbeiten, sie verdienen wieder mehr. Und das Wichtige ist ja auch irgendwie die Liebe zu dem, weil die Eltern mögen sich ja bestimmt auch und... Naja,
man darf halt die Hoffnung nie aufgeben und ich würde machen, wenn man was mal versucht, dann muss man das halt auch zu Ende bringen.
An sich und das, was man macht, glauben, das ist eine wichtige Sache. So wie Greta in dem Buch Greta und die magischen Steine von Paul Maar und Helga Bartsch. Erschienen ist es im Annette Beetz Verlag. Die Infos dazu, die bekommt ihr natürlich nochmal auf unserer Seite im Netz www.kakadu.de. Spielverderber, bitte weghören, denn jetzt wird gewürfelt, gebaut, geknobelt und gepuzzelt hier beim Kakadu. In Essen hat gerade die weltgrößte Messe für Gesellschaftsspiele stattgefunden. Also Spiele, die man zusammen mit anderen spielt und wo man keine Spielverderber gebrauchen kann. Wir haben unseren Kakadu-Reporter Sebastian Urbanschik hingeschickt. Er hat sich 2 Tage dort für euch umgeschaut und alles ausprobiert, was man so ausprobieren konnte. Und ganz ehrlich, es war gar nicht so leicht, ihn dort wieder wegzubekommen. Hallo Sebastian.
Ja, hallo Tim. Also das stimmt, denn es gab wirklich so viel zu entdecken und auszuprobieren. Aber ich musste ja nun rechtzeitig wieder zurück, um euch das Ganze ganz frisch zu erzählen.
Und das ist schön, dass du das einrichten konntest. Und man muss ja auch sagen, für dich war es das allererste Mal auf dieser großen Messe. Das stelle ich mir sehr aufregend vor. Wie war das? Was hat dich besonders beeindruckt?
Diese unglaubliche Menge an Spielen, also alleine 1200 neue Spiele sind da vorgestellt worden und die kamen alle nicht nur aus Deutschland, insgesamt waren 50 verschiedene Länder vertreten, von England über Griechenland, Frankreich, Polen bis hin zu Japan, Amerika und erstmals waren auch Spiele aus Afrika dabei und dann so diese Vielzahl an verschiedenen Spielen, also das ging von Partyspielen mit ganz viel Action, Rätselspielen über Geschicklichkeitsspiele bis hin zu Simulationsspielen oder auch Kooperationsspielen. Das heißt, wo ihr dann so gemeinsam gegen das Spiel spielt. Aber auch so ganz alte Spieleklassiker habe ich gefunden, wie Lotti Carotti, Looping Louie oder das verrückte Labyrinth, das jetzt gerade erst 30 geworden ist. Das kennt ihr ja bestimmt auch.
Also so ein bisschen, als ob man sich in einem riesigen Spielwarenladen austoben darf, habe ich das Gefühl. Gab es denn irgendwie einen besonderen Trend, also Spiele, die jetzt gerade besonders angesagt sind?
Den gibt es tatsächlich. Und zwar sind das sogenannte Escape-Spiele. Also das sind Spiele, in denen gibt es eine ganz bestimmte Situation, also einen Raum zum Beispiel, und da musst du dann draus entkommen. Diese Spiele, die gibt es in echt schon etwas länger. Also echt heißt in diesem Fall, du triffst dich wirklich mit ein paar Leuten und lässt dich dann in einem richtigen, realen Raum einschließen und dann hast du eine Stunde lang Zeit, durch Rätsel lösen und Kombinationen aus diesem Raum zu entkommen. Und das Ganze gibt es jetzt halt eben auch für zu Hause, sozusagen als Tischvariante.
Escape, das heißt ja auch Flucht und diese Flucht muss irgendwie gelingen. Wie funktioniert das denn für zu Hause in der kleinen Variante?
Du hast so eine ganz kleine Box und da sind jetzt verschiedene Hinweise drin. Je nach Spiel können das halt eben Blöcke, Zahlenkombinationen, Gemaltes oder Bilder sein. Und dann gibt es halt so eine Einführung in die Geschehnisse. Also das heißt, du brauchst Fantasie, damit du auch zum Beispiel weißt, wo du dich befindest. Ich habe das ja selber ausprobiert. Wir hatten zum Beispiel eine Autopanne und haben dann eine alte Hütte in einem Wald gefunden. Und als wir am nächsten Morgen aufgewacht sind, ja, waren die Schotten dicht. Ne? Und dann geht's los. Und also ich sag dir eins, Tim, das ist wirklich nicht einfach. Aber das Tolle ist halt, du spielst in der Gruppe. Das heißt, dann hat hier einer Idee, dann tüftelt da einer rum. Und es ist halt eben wirklich ein ganz tolles Spielerlebnis. Das Blöde ist halt nur bei dieser Spielidee für zu Hause, du kannst das Spiel nur einmal spielen, weil das Rätsel ist dann gelöst und zum Teil musst du halt eben auch das Material zerschneiden, zerknüddeln, zerreißen, drauf rummalen, aber du hast jede Menge Spaß bei dem Spiel.
Ist denn eure Flucht gelungen?
Ja, also wir haben es geschafft, aber ich muss zugeben, wir haben ziemlich lange gebraucht. aber es war im Endeffekt egal, weil es hat so viel Spaß gemacht und es waren halt auch ein paar Kinder dabei, da waren immer kreative Ideen dabei.
Was hast du denn noch für Spiele entdeckt, die du außergewöhnlich fandest auf der Messe?
Ganz viele Spiele verbinden heute schon Technik. Also das heißt zum Beispiel das Handy mit den ganz normalen Spielmechanismen eines Brettspiels. Also Dr. Panic zum Beispiel. Da simuliert das Handy so die Herztöne eines Patienten und wir müssen diesen Patienten gerade operieren. Und dann passieren halt ganz merkwürdige Dinge. Also der Strom ist weg, der Chefarzt ruft an mitten in der OP und das Handy gibt uns dann vor, was wir machen müssen. Und das bedeutet zum Beispiel jede Menge Action am Tisch. Etwas ruhiger ist es dann zum Beispiel bei The Perfumer. Da müssen wir geheime Formeln von Parfums erraten, und zwar durch Riechen. Also die haben wirklich so Gerüche in Karten eingepackt, ganz witzig gemacht, und das war schon was Besonderes.
Oha, konntest du auch was erschnuppern?
Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war noch etwas erkältet und dementsprechend war meine Nase zu. Also ich konnte leider nicht so viel riechen. Ich habe mich dann lieber so an Geschicklichkeitsspiele gehalten. Viele Spiele haben heute ja so einen richtigen 3D-Aufbau. Also zum Beispiel Drachenturm, da musste ich eine Prinzessin befreien. Die wurde in so einem richtig großen Turm gefangen gehalten. Natürlich von einem Drachen, ist ja klar. Ich musste halt aber aufpassen, dass ich den Drachen nicht wecke, denn wenn ich zu laut bin, dann hat der Drache unten so eine Mechanik drin, dann bewegt er sich richtig und kann diesen Turm zum Einsturz bringen. Besonders lustig fand ich zum Beispiel auch Ice Cool, da hast du so kleine Pinguine, die musst du so richtig durch Tore schnippen und musst dann Fische sammeln. Oder Yippie Yippie Yeti, auch sehr lustig, da klettern wir quasi als Fotografen so einen Berg hoch und müssen da den sagenumwogenen Yeti fotografieren. Ist aber gar nicht so einfach, weil wir klettern halt einen Berg hoch und da besteht natürlich Lawinengefahr.
Tolle Spiele, die auf der weltgrößten Messe für Gesellschaftsspiele in Essen präsentiert wurden. Sebastian Urbanschik war dort für den Kakadu unterwegs. Und wenn ihr sagt, Mensch, ich würde es gerne noch ein bisschen genauer wissen, ist ja auch nicht mehr so lange bis Weihnachten. Keine Sorge, wir werden euch hier am Kakadu Medientag einige der Spiele nochmal nach und nach ganz ausführlich vorstellen. Nicht so richtig Lust auf Schule hat auch Stefan. Auf ihn treffen wir in dem neuen Film Burg Schreckenstein. Und weil es mit der Schule bei ihm nicht so richtig doll läuft, soll sich sein Leben ganz schön verändern. Genauer erzählt uns das jetzt Kakadu-Filmreporterin Anna Wollner. Sie stellt euch den Film vor.
Skateboard fahren statt Hausaufgaben, Tagträumen statt Unterricht, mit dicken Kopfhörern auf dem Kopf der Mutter aus dem Weg gehen, wenn die mal wieder mit dem Vater streitet. Der 11-jährige Stefan weiß genau, was er vom Leben will. Und da hat Schule einfach keinen Platz. Deswegen staunt er nicht schlecht, als seine Mutter ihm sagt, dass er auf ein Internat soll. Ausgerechnet auch noch nach Schreckenstein, eine Burg mitten im Nirgendwo.
Wie ist dein erster Eindruck?
Cool, echt? Cool. Ich hab gesehen, hier gibt's nirgendwo eine Heizung.
Deswegen muss hier jeder von uns ab September jede Woche 2 Stunden Brennholz hacken. Ist gut für die Schulter- und Bauchmuskeln.
Doch Stefans Einstand auf Burg Schreckenstein wird anders als erwartet. Seine Zimmergenossen Ottokar, Mücke, Strelau und Dampfwalze wollen mit dem Neuling nichts zu tun haben.
Ich hoffe, du schnarchst nicht. Du hast keine Stinkefüße wie Dampfwalze.
Scherz, Ottokar.
Stefan.
Scheidung? Schlechte Noten? Verhaltensstörungen?
Warum kommst du zu uns? Mitten im Schuljahr?
Autounfall. Keine Eltern mehr.
Was? Wirklich?
Nein, Scherz.
Haha, ha. Also ich finde das okay. Volle Kanne okay.
Aber er ist kein Schreckensteiner.
Warum nicht?
Es ist ein Luschi, ein Weichei.
Woher willst du das wissen?
Ach, das weiß ich, das sieht man noch.
Mit Magie und Abenteuern wie auf Hogwarts hat das Internatsleben auf Schreckenstein nichts gemeinsam. Langsam, aber sicher lebt Stefan sich ein, freundet sich mit den Klassenkameraden an und merkt, dass die Jungs eine eingeschworene Gemeinschaft sind. Gerade wenn es darum geht, der verfeindeten Nachbarschule, dem Mädcheninternat Schloss Rosenfels, Streiche zu spielen.
Wer war das?
Ein Huhn.
Wenn einer von euch sich ausgerechnet hat, dass der Unterricht deswegen ausfällt, so hat sie sich getäuscht. Aufräumen, sofort, alle!
Aus dem Klassenzimmer haben die Jungs einen Hühnerstall gemacht. Der Ärger ist natürlich groß, die Standpauke riesig. Dabei geht es gar nicht nur um den Kampf zwischen Mädchen und Jungs, sondern auch um den der beiden Schuldirektoren, der coole Direktor Rex und die schrullige Frau Dr. Horn.
Ich frage mich, welche Strafe eurem Vergehen angemessen ist.
Wir könnten für alle Hühnersuppe kochen?
Das war eine rhetorische Frage!
Die Jungs werden sich ihre Strafe selber aussuchen.
Tja! Ihr pädagogisches Konzept beruht auf Nachgiebigkeit. Sie wollen ja von den Schülern geliebt werden und verweigern ihnen deshalb die nötige Autorität.
Na gut, das führt jetzt zu einer längeren Diskussion.
Burg Schreckenstein ist die erste Verfilmung der beliebten Buchreihe. Der Film besteht nicht nur aus einem der Buchabenteuer, sondern nimmt Anregungen aus allen 27 Bänden. So ist der Wiedererkennungseffekt mit dem Lieblingsbuch zwar eher gering, der Film ist aber so vollgepackt mit Abenteuern, vor allem mit dem Zwist zwischen Burg Schreckenstein und Schloss Rosenfels, dass das gar nicht auffällt.
Bei euch ist uns einfach zu viel Gacker, ihr Hühner.
Ist das echt alles, was ihr könnt?
Ihr seid ja ziemlich einfallslos.
Ach so, weil es mit den Hühnern auch so eine schlaue Idee war. Hast bestimmt dein ganzes Hirnschmalz dafür verbraten.
Ja, genau.
Wie geht's dann verbraten? Ich glaube, ich nehme das Huhn zurück. Das ist nämlich eine Beleidigung für alle Hühner. Ich glaube, du bist eher eine Kuh, eine dumme Kuh.
Auch wenn es hier anders klingt. Werte wie Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und Treue stehen bei den Jungs im Vordergrund. Für Gefühle sorgt die Filmmusik.
An der Wand, an der Decke, auf der Straße, an der Ecke. Überall steht geschrieben, was du darfst und was nicht. Und was geht und was nicht. Was du bist und was nicht. Und was geht oder nicht. Wer bist du, wer bin ich, was darf ich? Was?
Ein wenig erinnert Burg Schreckenstein an das fliegende Klassenzimmer. Klar, beide spielen in der Schule, aber beide Autoren der Bücher, Erich Kästner und Oliver Hassenkamp, sind auch alte Freunde. Das erste Schreckensteiner Kinoabenteuer macht allen Spaß. Schließlich haben wir alle mal die Schulbank gedrückt. Oder tun es noch.
Burg Schreckenstein, ab Donnerstag könnt ihr euch den Film überall in Deutschland ansehen. Den Kakadu, den gibt es ab morgen wieder zum Hören. Und da geht es um ein kleines, tickendes Kästchen.
Darin ist ein Eisenstab mit unten einem Gewicht dran. Und an dem Eisenstab ist so ein kleines Metallding, das kann man da verschieben. Und da kann man die Schnelligkeit einstellen. Macht man das Metallding, was ja auch Gewicht hat, nach ganz oben, so geht es ganz langsam. Macht man das Metallding unten hin, macht es tak, 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 tak.
Tak, 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 tak. Wozu das gut ist und warum das kleine Kästchen sogar ein gutes Mittel gegen Streit sein kann, das hört ihr morgen am Kakadu-Musiktag. Jetzt geht es hier im Deutschlandradio Kultur gleich weiter mit dem Musikmagazin Tonart und da wird Geburtstag gefeiert. Chuck Berry wird 90, deshalb lässt ihn die Tonart gebührend hochleben. Ich bin Tim und morgen wieder drin.